Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Krise beim ADAC kostet Präsident Meyer das Amt. Er trat heute zurück und kam damit einem Suspendierungsverfahren zuvor. Außerdem wurde ein Prüfbericht bekannt. Danach wurde bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen nicht nur die Stimmenzahl, sondern auch die Rangfolge gefälscht. Auch in den Vorjahren könnte manipuliert worden sein. Große Autohersteller kündigten daraufhin an, ihre Auszeichnungen zurückzugeben.
Europas größter Automobilclub ist buchstäblich an die Wand gefahren. Unter dem immer stärker gewordenen Druck musste nun Präsident Meyer seinen Platz räumen. Heute Mittag erklärte er, für Fehler und Manipulationen von hauptamtlichen Führungskräften möchte ich nicht länger alleine verantwortlich gemacht werden. Mit diesem Schritt kam er seinem offiziellen Rauswurf durch das Präsidium zuvor, erklärte der ADAC kurz darauf. Die kommissarische Leitung des Vereins übernimmt Vizepräsident August Merkel.
Ich möchte betonen, dass der ADAC in der schwersten Krise seiner 111-jährigen Geschichte steht und dass wir dies alles sehr ernst nehmen.
Dass Meyer seinen Posten endgültig nicht mehr halten konnte, lag zuletzt wohl an den Ergebnissen des Berichts der Prüfgesellschaft Deloitte. Danach sei bei der Wahl zum Gelben Engel neben der Zahl der abgegebenen Stimmen auch die Reihenfolge der Platzierung manipuliert worden. Und das vermutlich auch in den vergangenen Jahren. VW, Daimler und BMW haben bereits erklärt, alle Auszeichnungen zurückzugeben. Für Justizminister Heiko Maas ist es mit dem Rücktritt von Präsident Meyer alleine nicht getan.
Man kann nur davor warnen, das lediglich auf die Schultern einer Person jetzt abzuladen. Es sind so viele betroffen, es geht um Produkttests, es geht um Missbrauch von Rettungshubschraubern und so weiter. Also insofern, da braucht man eine umfassende Organisationsreform. Der ADAC muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Interimspräsident Merkel will jetzt da weitermachen, wo Peter Meyer gescheitert ist und hat umfassende Reformen angekündigt. Die Krise beim ADAC hat mit dem Rücktritt von Peter Meyer einen neuen Höhepunkt erreicht. Nur radikale Strukturreformen könnten dem Verein helfen, das Vertrauen seiner rund 18 Millionen Mitglieder zurückzugewinnen. Ob und wann es dazu kommt, ist aber ungewiss, denn am Ende könnte das bedeuten, dass noch weitere Mitglieder der Führungsetage ihre Posten räumen müssen.
Nach dem Votum für eine Begrenzung der Zuwanderung lotet die Schweiz aus, wie sie das Ergebnis umsetzen kann. Bundespräsident Burkhalter erklärte, es gehe auch darum, eine aus Sicht der Europäischen Union akzeptable Form zu finden. Das Justizministerium kündigte an, es würden künftig Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländern durch Kontingente begrenzt. Besorgt zeigen sich Wirtschaft und Medien in der Schweiz.
Die Schweiz am Tag danach. Die Masseneinwanderungsinitiative auf allen Kanälen und in den Schlagzeilen. Trotz Entsetzen, Ratlosigkeit, auch darüber, warum es für eine hauchdünne Mehrheit gereicht hat.
Ich denke, es geht vielen Leuten um ein Unbehagen, um eine Angst. Man hat eine große Einwanderung, man fühlt sich bedroht, auch wenn das objektiv eigentlich kaum der Fall ist. Und man wollte hier ein Zeichen setzen und sagen, nein, so kann es nicht weitergehen.
Das Nein trifft einen Nerv der Schweizer Wirtschaft. Mit Europa ist sie eng verwoben. 56% der Exporte gehen in die EU, 75% der Importe kommen von dort. Eine neue Eiszeit würde beiden schaden, meint der Schweizer Wirtschaftsverband.
Wir sind der viertwichtigste Abnehmer von EU-Gütern. Und das wird auch ins Gewicht fallen, wenn die EU dann nach dem ersten emotionalen Schock sieht, was eigentlich jetzt für Risiken bestehen für beide Seiten.
Risiken auch beim Thema Fachkräfte. Ohne sie läuft nichts. In der Schweiz es fehlen Spezialisten. Bislang konnte jeder EU-Bürger, der einen Job findet, kommen und es kamen viele. 23,3% Ausländer gibt es in der Schweiz, die meisten Italiener, Deutsche, Portugiesen. Statt Freizügigkeit nun also Höchstgrenzen. Wie hoch ist offen? Es dürfte bürokratisch werden.
Wir sind eine innovationsbasierte Wirtschaft, wie viele Unternehmen auch im süddeutschen Raum. Und die brauchen hochqualifizierte Leute. Und da haben sie nicht immer Zeit, 3-4 Monate zu warten, bis sie dann von der Verwaltung das Okay haben, ob diese Person dann in die Schweiz kommen kann oder nicht.
Die Schweiz schaut nun nach Brüssel. Von dort droht heftiger Gegenwind.
Mit dem Votum für eine Begrenzung der Zuwanderung rückt die Schweiz in Europa ins politische Abseits. Die Reaktionen reichten heute von Verärgerung bis Beunruhigung. Allen gemeinsam ist die Sorge um erhebliche Probleme für die Beziehungen. Die Bundesregierung wie die EU erwarten von der Regierung in Bern konkrete Aussagen über das künftige Vorgehen.
Demonstrativer Schulterschluss der europäischen Spitzendiplomaten. Im Falle der Schweiz will man geschlossen auftreten. Der deutsche Außenminister sagt, übereilte Entscheidungen oder gar Strafandrohungen werde es nicht geben.
Wenn wir jetzt in Reaktion auf eine demokratische Entscheidung in der Schweiz mit Drohgebärden reagieren, wäre es auch aus meiner Sicht jedenfalls nicht die richtige Antwort.
Die Schweiz hat Verträge mit der EU, die den gemeinsamen Handel erleichtern. Würde das Abkommen zur Personenfreizügigkeit gekündigt, würden automatisch die übrigen außer Kraft gesetzt. Auch wichtige Agrarverträge, die zum Beispiel die Schweizer Käseproduktion betreffen.
Als die Schweiz diese Freizügigkeit akzeptiert hat, haben wir als Gegenleistung angeboten, einen freien, privilegierten Zugang zu unserem Markt. Wenn das eine fällt, fällt natürlich auch das andere.
Für die Europaparlamentarier ist klar, ein Nein zur Freizügigkeit sei schlecht für die EU und die Schweiz.
Sie braucht Fachkräfte aus Deutschland, aus Österreich, aus anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union und macht die Schotten dicht. Das ist genau die Renationalisierung, die wir für Deutschland nicht wollen und die wir für Europa auch nicht wollen.
Auch wenn Brüssel keine vorschnellen Entscheidungen treffen will, Europa hat seit gestern ein Problem mehr.
Die Schweiz dürfe sich nicht nur die Vorteile raussuchen aus den europäischen Verträgen, mahnen die Außenminister. So manch einer hofft aber auch, Entscheidungen auf die lange Bank schieben zu können. Schließlich hat die Schweizer Regierung 3 Jahre Zeit, das Votum umzusetzen. Jetzt sei erst einmal Bern am Zug, heißt es aus Brüssel.
Das Zuwanderungsvotum in der Schweiz ist heute um 21 Uhr im Ersten auch Thema der Sendung Hart aber fair. Antworten auf wichtige Fragen zu den Konsequenzen der Entscheidung finden Sie auf tagesschau.de. Thema beim EU-Außenministertreffen in Brüssel war heute auch der Machtkampf in der Ukraine. In einer Erklärung mahnten die Minister eine neue Regierung, eine Verfassungsreform und eine freie Präsidentenwahl in der früheren Sowjetrepublik an. Außerdem wird der Regierung in Kiew geraten, internationale Möglichkeiten zur Krisenbewältigung zu nutzen. So könnten der Europarat oder die Vereinten Nationen in dem Konflikt helfen. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit hat in der Steueraffäre um seinen ehemaligen Kulturstaatssekretär Schmitz alle Vorwürfe zurückgewiesen. Schmitz war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem ein Strafverfahren gegen ihn bekannt geworden war. Wowereit musste sich heute im Abgeordnetenhaus dafür rechtfertigen, dass er von der Affäre seit 2012 gewusst, Schmitz aber im Amt gelassen hatte.
Gelassenheit beim Kreuzverhör, das ist die hohe Kunst des Klaus Wowereit. Und heute in der Sitzung wieder zu bestaunen. Er habe alles richtig gemacht mit seinem steuerhinterziehenden Kulturstaatssekretär, findet er und geht in die Offensive.
Weil es macht auch nicht viel Sinn, aus der heutigen Sicht oder mit heutigen Erkenntnissen die Entscheidung von damals zu bewerten. Ich habe sie damals in Abwägung so getroffen und dazu stehe ich.
André Schmitz habe Großes für die Kultur in der Stadt geleistet, lobt Wowereit und verweist darauf, dass das Strafverfahren eingestellt wurde gegen eine Zahlung von 5.000 Euro. Der Steuerbetrug nach Ansicht Wowereits ein rein privates Vergehen. Auch deshalb habe er an seinem Parteifreund festgehalten. Die Opposition fassungslos.
Ja, der regierende Bürgermeister ist offensichtlich der Ansicht, dass bei Staatsbediensteten Steuerhinterziehung eine Privatsache wäre. Dem widersprechen wir vehement. Ein Staatssekretär hat sich im vermehrten Maße sogar an Recht und Gesetz, gerade bei Steuerrecht, auch zu halten.
Wie geht die SPD mit der Frage Steuerhinterziehung um? Wenn man sich anschaut, dass das ein riesiges Thema im SPD-Wahlkampf gewesen ist, fragt man sich schon, wie gleichzeitig ein regierender Bürgermeister ein Regierungsmitglied im Amt halten konnte, was sich der Steuerhinterziehung schuldig gemacht hat.
Es rumort im SPD-Landesverband. Nach außen hin aber stärken die Genossen Wowereit mittlerweile wieder den Rücken.
Es ist nicht das erste Mal, dass Klaus Wowereit bis zuletzt geschwiegen hat und ein Problem aussetzt. Als Aufsichtsratschef des BER-Pannenflughafens hat er der Öffentlichkeit erst auch sehr spät serviert, dass alles teurer wird und der Eröffnungstermin platzt. Damals hat er einen Misstrauensantrag überstanden und auch dieses Mal, so prognostizieren viele Beobachter, wird er wohl bleiben im Jahr 13 nach der Amtsübernahme.
Die Große Koalition will die Abgeordnetendiäten umfassend reformieren und dabei erhöhen. Die Bezüge der Bundestagsabgeordneten sollen in 2 Schritten um jeweils 415 Euro auf monatlich 9.082 Euro steigen, auf das Gehalt eines Bundesrichters. Danach soll es automatische Erhöhungen geben. Den Gesetzentwurf billigten heute die Fraktionsvorstände von Union und SPD. Zuletzt waren die Diäten Anfang 2013 angehoben worden.
Ex-Bundespräsident Wulff hat heute vor dem Landgericht Hannover ausgesagt, als Zeuge im Korruptionsprozess gegen Olaf Gläsecker. Entgegen früheren Angaben bestätigte Wulff, von den Urlaubsreisen seines ehemaligen Sprechers gewusst zu haben. Gläsecker hatte den mitangeklagten Partyveranstalter Schmidt in Spanien und Frankreich besucht. In dem Prozess geht es um mögliche Bestechung im Zusammenhang mit Feiern des sogenannten Nord-Süd-Dialogs. Die beschuldigten Gläsecker und Schmidt weisen den Vorwurf zurück und erklären die Reisen mit ihrer langjährigen Freundschaft.
Bundespräsident Gauck sieht Myanmar, das ehemalige Birma, nach jahrzehntelanger Militärdiktatur auf dem richtigen Weg. Bei seinem Besuch lobte er den Demokratisierungskurs des südostasiatischen Landes und sicherte die Unterstützung Deutschlands zu. Gemeinsam mit der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi forderte Gauck zugleich, die Reformen in Myanmar entschlossen fortzusetzen.
Sie verstanden sich auf Anhieb. Der deutsche Präsident, der eine Diktatur selbst erlebt hat, und Aung San Suu Kyi, die 15 Jahre unter Hausarrest stand, weil sie hartnäckig für die Demokratie in ihrem Land eintrat. Für Joachim Gauck ist sie ein Vorbild.
Das finde ich auch einen besonderen Schatz für eine Gesellschaft, dass es solche Menschen gibt. Sie ist irgendwie eine Freiheitskämpferin ohne Fundamentalismus.
Die Friedensnobelpreisträgerin bestätigt, dass sie die Demokratie auf dem Weg des Kompromisses erreichen wolle und gibt das Lob zurück. Es ist immer gut, sagt sie, wenn man sich mit Freunden austauschen kann, die wirklich verstehen, was unsere Probleme sind, weil sie selbst einmal in der gleichen Situation gewesen waren. Zuvor war Gauck vom Staatspräsidenten empfangen worden. Der Ex-General hatte vor 3 Jahren die Abkehr von der Militärherrschaft eingeleitet. Mit deutlichen Worten mahnt Gauck Minderheiten, zum Beispiel die Muslime, gegen Übergriffe zu schützen. Insgesamt aber ist er optimistisch.
Wir kennen weltweit viele Länder, die sich in einem Transformationsprozess befinden. Viele dieser Länder sind langsamer beim Erreichen der demokratischen Standards als dieses Land.
Die Zeitungen sind bereits bunter und vielfältiger. Auch Kritisches kann geschrieben werden. Die Pressezensur ist seit 1,5 Jahren abgeschafft. In kleinen Schritten, mühsam ausgehandelt zwischen Militärregierung und Opposition, bewegt sich das Land in Richtung Demokratie. In manchem fühlte sich der Bundespräsident erinnert an die Wende in der DDR und Osteuropa vor 25 Jahren. Er versprach, die Demokratiebewegung in Myanmar weiter zu unterstützen.
Bis kurz vor Weihnachten waren sie in einem russischen Straflager inhaftiert. Jetzt ist eine Dokumentation über die Kreml-Kritikerinnen der Punkband Pussy Riot für den Filmpreis Cinema for Peace nominiert. Es ist der erste Auftritt der Aktivistinnen Aljochina und Tolokonikova in Deutschland nach ihrer Freilassung bei der Gala Cinema for Peace. Am Nachmittag hatten sie angekündigt, mit einer Organisation gegen Missstände in russischen Gefängnissen kämpfen zu wollen. Nach dem ersten Teil des Wettkampfs, der Abfahrt, lag sie auf Platz 5. Dann, im Slalom, zog sie an ihren Konkurrentinnen vorbei. Skirennfahrerin Maria Höfel-Riesch. Ein sicherer Torlauf brachte ihr heute bei den Winterspielen in Sotschi den Sieg in der alpinen Superkombination. Es ist die 2. Goldmedaille für das deutsche Team.
Vor knapp 2 Stunden wurde Maria Höfel-Riesch für ihren Olympiasieg geehrt. Und es war sichtbar, wie sehr der Erwartungsdruck auf ihr gelastet hatte. 5,5 Stunden zuvor war die Entscheidung gefallen nach dem Ende des Slalom-Wettbewerbes.
Ja, es ist unglaublich, dass das so aufgegangen ist heute. Wahnsinn.
Für die Weltmeisterin begann der spannende Wettkampf mit der Abfahrt. Zu Hause in Garmisch-Partenkirchen herrschte derweil Olympiafieber. Der Fanclub, die Eltern und Schwester Susanne versammelt vor dem Bildschirm. Maria Höfel-Riesch wurde auf der anspruchsvollen Piste Fünfte in der ersten der 2 Disziplinen. Wichtiger aber war, der Rückstand schien im Slalom, dem 2. Teil der Superkombination, aufholbar. Auch in der Heimat war das zu spüren. In diesem übernahm Höfel-Riesch dann die Führung. Die Stimmung in Oberbayern steigerte sich entsprechend. Die bis dahin führende Österreicherin Nicole Hosp war auf Platz 2 verdrängt. Nur die nach der Abfahrt führende Amerikanerin Julia Mancuso kam nun noch für Gold in Frage, fiel aber auf Rang 3 zurück. Der Olympiasieg perfekt. Jubel in Garmisch-Partenkirchen und in Sotschi. Maria Höfl-Riesch ist zum dritten Mal in ihrer Karriere Olympiasiegerin. Und im Spezialslalom Ende nächster Woche ist ein weiterer Erfolg möglich.
Und nun die Wetteraussichten für morgen, Dienstag, den 11. Februar.
Ein kleines Tief zieht von Südwest nach Nordost über Deutschland. Ist es durchgezogen, beruhigt sich kurzzeitig das Wetter. Morgen Abend erreichen den Westen dann aber schon wieder neue Wolken eines Tiefs über dem Atlantik. In der Nacht regnet es gebietsweise, im Bergland schneit es mitunter, Schneeregen ist bis in tiefe Lagen möglich, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag zunächst im Südosten sowie an der Ostsee Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Im Laufe des Tages kommt von Westen häufiger die Sonne zum Vorschein, am Abend kommt im Westen und Nordwesten Regen auf. Der Wind weht mäßig bis frisch, am Abend im Nordwesten stürmische Böen. In der Nacht 4 Grad im Osten und minus 1 Grad in der Eifel. Am Tag 3 Grad im Vogtland und 10 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch Sonne und Wolken, gebietsweise auch längere sonnige Momente und nur einzelne Schauer. Am Donnerstag ist es erst teilweise freundlich, dann kommt von Südwesten Regen auf, dabei ist es windig bis stürmisch. Am Freitag insgesamt wechselhaftes Wetter.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Pannen in Serie, wie kann sich der ADAC erneuern und Land unter auf der Insel, Großbritannien kämpft mit dem Klimawandel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.